Ja, und es ist spannend, wenn wir uns in 3 Sonntage über die Sprüche unterhalten wollen. Allein der zweite Teil im Buch der Sprüche hat allein schon 375 Sprüche von Salomo. Also wir werden da nicht ins Detail gehen, weil jeder Spruch an sich eine Predigt wert wäre. Ich habe mir für den ersten Teil, ich habe es genannt, Lebenskunst oder Gedankenlosigkeit, Weisheit oder Torheit. Wie ich da drauf kam, das hören wir gleich noch. Ich habe mir einige Verse ausgesucht aus dem Sprüche Kapitel 3, Vers 13 bis 26. Ich lese es uns mal vor. Überschrieben, wertvoller als der größte Reichtum. Glücklich ist der Mensch, der weise und urteilsfähig geworden ist. Er hat mehr Gewinn davon als jemand, der Silber und Gold besitzt. Selbst die kostbarsten Perlen verblassen gegenüber dem Wert der Einsicht. Sie übertrifft alles, was man sich erträumt. Denn in ihrer rechten Hand hält sie ein langes Leben bereit und mit ihrer linken verleiht sie Reichtum und Ehre. Wer sich von der Weisheit führen lässt, der findet Glück und Frieden. Ja, die Weisheit gibt ein erfülltes Leben und wer an ihr festhält, kann sich glücklich schätzen. Mit Hilfe der Weisheit wurden Himmel und Erde erschaffen. Der Herr entwarf alles mit seinem Verstand. Seine Klugheit ließ die Quellen aus der Tiefe hervorsprudeln und Regen aus den Wolken fallen. Mein Sohn, achte darauf, dass du die Weisheit und Besonnenheit nie aus den Augen verlierst. Sie werden dein Leben erfüllen und dir Ansehen bei den Menschen verleihen. Dann kannst du sicher deinen Weg gehen. Nichts bringt dich zu Fall. Abends legst du dich ohne Sorgen ins Bett und schläfst die ganze Nacht hindurch ruhig und tief. Ich bin jetzt gerade verlockt zu fragen, wer heute Nacht ruhig und tief geschlafen hat. Du brauchst nicht zu befürchten, dass dich auf einmal ein Unglück trifft, wie es gottlosen Menschen geschieht. Der Herr selbst ist der Grund für deine Zuversicht. Er lässt dich nicht in eine Falle laufen. Nur mal ein kurzer Abschnitt aus diesem großen Buch der Sprüche. Glücklich ist der Mensch. So startet der Text hier. Glücklich der Mann, so fängt das Psalmbuch an und gibt damit die Überschrift über das ganze Psalmbuch und auch über die Sprüche. Jesus sagt, glücklich zu preisen sind die. So startet er seine große Rede in der Bergpredigt, am Anfang seines Dienstes. Glücklich. Glück gehabt. Bist du glücklich? Ein Schlagzeil in der Zeitung, noch gar nicht so lange her. Lottoschein mit 33 Millionen Euro Gewinn war die ganze Zeit in der Handtasche. Eine junge Mutter hat den Jackpot geknackt. Wochenlang wurde dieser Gewinn aber nicht abgeholt. Und der Bayerische Rundfunk berichtet, erst als es wieder dran war, bei dieser jungen Mutter den nächsten Lottoschein auszufüllen, gruschelt sie in ihre Handtasche und stellt dann überrascht fest, dass sie jetzt seit 2 Monaten 33 Millionen Euro da drin rumträgt. Hat es erst gemerkt, als sie den nächsten Schein ausfüllen wollte. Glücklich, diese junge Mutter und ihre Familie. Oder nicht? Bestimmt. Und sicher wünscht sich doch manchmal ganz ehrlich unter uns auch so ähnlich. Ist ein Lottogewinn und das, was damit verbunden ist, auch an finanzieller Absicherung, das Glück, von dem David und Salomo sprechen oder von dem Jesus spricht? Ich meine, beim David und beim Salomo könnte man es ja fast noch mutmaßen, weil ihr königliches Vermögen war weit über 33 Millionen Euro, garantiert. Allein der Tempelbau hat bestimmt schon so viel gekostet. Aber doch, gerade der Salomo, er schreibt hier etwas anderes. Er lässt in sein Herz schauen und er schreibt, glücklich der Mensch, ja glücklich, der Weisheit gefunden hat. Der Mensch, der Verständnis erlangt. Da fängt schon an, dass das nicht so ganz zusammenpasst vielleicht mit dem, was wir als Glück erhoffen oder erträumen, was uns so wichtig ist vielleicht oder was wir denken, was Glück wäre. Und wir schauen uns mal ganz kurz in das Leben von diesem Salomo hinein, was sein Herz bewegt. Er hatte einige von diesen Sprüchen geschrieben. Wir finden da einige Verse oder viele Verse von Salomo, aber im 1. Königebuch, Kapitel 3, da wurde uns erzählt, wie dieser Salomo König wird. Sein Vater ist gestorben, er war nicht der einzige Sohn, da gab es noch ein paar zig andere, so bei den ganzen Frauen, die David so hatte. Aber er war Thronfolger und er wurde auserwählt von seinem Vater und auch von Gott bestätigt, dass er König werden sollte, Thronfolge ist. Und so als junger, neuer König geht er zum Gottesdienst nach Gibeon, um dort Gott zu opfern. Ihm war Gott wichtig, der Schöpfer. Und bei Nacht spricht Gott zu ihm. Und da heißt, da schien ihm der Herr im Traum, erbitte von mir, was du willst, sagt Gott. Erbitte von mir, was du willst. Das ist ja fast wie ein Lotto, hat sich schon mancher gewünscht. Und wir können alle die Wunderlampe und so ein paar Dinge da reibt man und dann kommt die, hast drei Wünsche frei. Und Gott sagt zu Salomo, bitte, was du willst von mir. Und Salomo lässt hier in sein Herz schauen, was ihm wichtig war. Ich weiß nicht, was dein Wunsch wäre. Also, vielleicht gibt es ja so eine Wunschliste, so eine heimliche. Aber der Salomo, er sagt, Gott, du hast schon meinem Vater David geholfen. Du warst bei uns die ganze Zeit und ich bin jetzt Nachfolger geworden. Ich bin jung, ich bin unerfahren. Und er hat bestimmt Wünsche gehabt, für so einen Betrieb da zu übernehmen. Aber er ist ganz anders wie vielleicht mancher von uns. Und er wünscht sich von Gott und sagt, darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Denn wie könnte ich sonst so ein riesiges Volk regieren? Wünsche frei. Und Salomo entscheidet sich vielleicht ganz anders, wie wir es tun würden. Ich will ein Herz, das auf dich Gott hört. Und damit wird schon ein bisschen deutlich, was dem Salomo wichtig ist. Und Gott freut sich. Er freut sich an diesem jungen Mann, der eine Riesenaufgabe vor sich hat, ein großes Volk, das unzählbar war damals, und sagt, hey, genauso soll es sein. Du sollst der Weiseste und der Klugste sein, der jemals vor dir war und nach dir kommt. Und weil du das gebeten hast, deshalb kriegst du Rest noch drauf. Reichtum und langes Leben hast du nicht gewollt, aber ich gebe es dir trotzdem. Und den Tod deiner Feinde wolltest du auch nicht. Ich gebe dir mehr, als du gebeten hast. Und wenn wir diese dreiwöchige Predigtreihe jetzt starten, hinein in dieses Sprüchebuch, dann ist gut, diesen Mann im Hinterkopf zu haben, was ihm wichtig war. Er hat uns hier in sein Herz hineinblicken lassen. Und dieses Sprüchebuch wird in der Bibel, es gehört zu der Weisheitsliteratur. Da gehört auch das Buch Hiob noch dazu, einige der Psalmen, das Sprüchebuch und auch das Predigerbuch. Und wenn wir so ein bisschen im Kopf haben, diese Bücher, auch Hiob zum Beispiel, dann merken wir vielleicht schon im Ansatz, es geht hier mehr als um Titel, so wie Andrea das da erlebt hat. Es geht hier weit mehr um Fachwissen, um Allgemeinwissen, um Doktoralstudien und akademische Titel vor und hinterm Namen, je nachdem, wo man seinen Abschluss gemacht hat, trägt man es vor oder hinterm Namen. Weisheit, dieses Wort, kommt in den Sprüchen 40 Mal vor und im Prediger 27 Mal. Und das hebräische Wort, ich habe es nie gelernt, hebräisch, Chokma, heißt Lebenskunst. Lebenskunst. Klingt ganz anders, wie ich mir Weisheit vorstelle vielleicht. Lebenskunst. Erlerne Lebenskunst. Weisheit, wenn wir die Sprüche lesen, ist weder höhere Bildung noch seltene Erkenntnis, ist auch keine mysteriöse Wahrheit, die nur ganz wenige lernen können. Sie beschreibt eher detailliert, wie man verantwortungsbewusst und produktiv und erfolgreich das Leben gestaltet und führt. Im Hebräischen heißt Weisheit, oder ist Weisheit die Kunst der Lebensbewältigung? Die Sprüche von Salomo sind sozusagen ein Handbuch zur Bewältigung und positiven Gestaltung unseres Lebens.
Ich habe mich mit diesem
Gefühl schon Ewigkeiten nicht mehr auseinandergesetzt. Und ich fand es voll spannend und ich mache Mut, auch die nächsten Wochen da mal drin zu lesen. Und man kommt gar nicht so richtig vorwärts, weil man stolpert über einen Spruch und muss nachdenken. Weisheit beschäftigt sich vor allem mit der Frage, was muss ich tun, damit mein Leben gelingt? Und da merken wir ganz schnell, in der Weisheitsliteratur, da geht es um die Lebensbewältigung, um die Lebenskunst, das Leben zu leben. Weisheit ist die Kunst, das Leben zu beobachten und seine Schlüsse daraus zu ziehen. Das wird hier deutlich, in diesem Wort Weisheit. Es wird hier deutlich, auch in diesem ganzen Sprüchebuch, auch in den Predigern. Es geht darum, Weisheit ist eigentlich, ich beobachte. Ich beobachte, was passiert, wie Menschen leben, und ich ziehe meine Schlüsse daraus. Und es kommt in diesem Buch der Weisheit immer wieder mal vor und wird auch so beschrieben. Zum Beispiel, da gibt es in Sprüche 24, Vers 30, wer eine Bibel dabei hat oder daheim gerade auch mitblättert, da gibt es diese Geschichte vom Weinberg. Und da wird uns berichtet und da merken wir so ein bisschen, was Weisheit ist. Da spricht diese Weisheit, die in den Sprüchen mal vorkommt, nichts als abstrakt, sondern manchmal als Baum, manchmal als Erkenntnis, manchmal als Frau, die auf dem Marktplatz steht und ruft und sagt, hier bin ich, ihr Menschen. Ich ging am Feld und am Weinberg eines Mannes vorbei, der nicht nur dumm, sondern auch faul war. Der Boden war mit Dornengestrüpp übersät und überall wucherte Unkraut. Die Schutzmauer ringsum war verfallen. Als ich das sah, und dann kommt's, dachte ich nach und zog eine Lehre daraus. Lass mich nur ein bisschen schlafen, sagst du. Ich will nur noch ein Weilchen die Augen zumachen, kurz verschnaufen. Und während du dich ausruhst, ist die Armut plötzlich da und die Not überfällt dich wie ein Räuber. Beobachten, wahrnehmen. Wer sich nicht um seinen Weinberg kümmert, der muss sich nicht wundern, wenn er keine Früchte abwirft. Und wenn er keine Früchte abwirft und es keine Sozialversicherung gibt, dann musst du gucken, mit was du essen möchtest. Oder auch weiter, wenn es um Vorsorge geht, dieses Beobachten. Beobachte die Ameisen, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihnen, damit du endlich klug wirst. Kein Vorgesetzter treibt sie an, trotzdem arbeiten sie den ganzen Sommer über fleißig und legen in der Erntezeit ihre Vorräte an. Wie lange willst du noch im Bett bleiben, du Faulpelz? Wann stehst du endlich auf? Lass mich nur ein bisschen schlafen, sagst du, ich will nur noch ein Weilchen die Augen zumachen und kurz verschnaufen. Doch während du dich ausruhst, ist die Arbeit plötzlich da und die Not überfällt dich wie ein Räuber. Und so gibt es verschiedene Beispiele, wie Weisheit ausgedrückt wird. Beobachte, nicht nur Vorsorge, Faulheit oder wie auch immer wir es ausdrücken. Sie wollen zum Nachdenken bringen. Beobachte, beobachte du selber das Leben, beobachte andere Menschen, sei weise und schau und überlege, was es macht mit anderen. Und zieh deine Schlüsse daraus. Der Schwerpunkt der Weisheit, der Lebenskunst liegt weniger auf dem Wissen, was wir ja so gerne auch tun. Wenn, was wir alles wissen, ist ja unglaublich, oder? Also, und was man sich alles noch erlesen kann. Wie viele Universitäten wir besuchen können und was man alles googeln kann. Also ich google ständig, wenn ich was wissen will, Handy raus und ich habe es zumindest mal gelesen. Aber es geht nicht um Wissensanhäufung immer mehr, sondern in der Weisheit geht es vor allem auch darum, das zu tun, was ich weiß. Wer seine Zunge im Zaum hält, bewahrt sein Leben. Ein Großmaul richtet sich selbst zugrunde. Ein guter Mensch sorgt für seine Tiere, der Gottlose aber ist durch und durch grausam. Wer den Armen unterdrückt, verhöhnt dessen Schöpfer. Wer dem Hilflosen beisteht, der ehrt Gott. Tu was. Halt sie im Zaum, deine Zunge. Sorge gut seine Tiere. Unterstütze den Armen. Er braucht deine Hilfe. Weisheit ist auf das reale Leben bezogen. Auf Alltagssituationen. Und beobachtet auch Entscheidungen und die Auswirkungen auf die Zukunft. Was hat es mit der Zukunft zu tun? Was macht es mit mir? Wenn ich mich so verhalte, wenn ich mich so anstelle, was macht es mit mir und meinem Leben? Wer sich für die Schulden eines anderen verbürgt hat, wird es eines Tages bitter bereuen. Wer sich darauf gar nicht erst einlässt, hat seine Ruhe. Wer sich in einen fremden Streit einmischt, handelt sich unnötig Ärger ein, wie jemand, der einen vorbeilaufenden Hund bei den Ohren packt. Es hat Auswirkungen. Und wir merken schon, wenn wir, die Bibel ist extrem pragmatisch. Weisheit ist viel mehr wie nur, ich habe es gelernt, ich habe den Titel vor oder nach dem Namen, sondern Weisheit meidet das Böse, tut Gutes, indem es andere beobachtet. Und die gewonnene Erkenntnis daraus eins in ihren Weg, in unseren Weg mit einbaut und anders leben möchte. Und wir merken das, wenn wir die Sprüche lesen, die Weisheitsliteratur und die Sprüchen, sie spielt mit krassen Gegensätzen. So oder so. Um uns aufzurütteln, um uns zum Nachdenken anzuregen. Deshalb heißt in Sprüche 1, Vers 1, selbst wer schon über viel Wissen und Erfahrung verfügt, kann noch dazulernen. Lifelong Learning ist nichts Neues in der Moderne, was man gerade so propagiert. Das wusste Salomon schon damals. Neue Gedankenanstöße helfen ihm, die Aussprüche der weisen Lehrer zu verstehen und ihre verschlüsselten Worte und Bilder zu enträtseln. Nachdenken, nachfragen, beobachten, Rätsel lösen. Ich weiß nicht, wer Sudoku liebt oder Kreuzworträtsel, aber dazu ermutigt Salomo. Denk nach. Und Jesus macht es genauso. Er spricht in Gleichnissen und lässt die Leute einfach stehen. Er haut einen Satz raus und geht weiter, weil er will, dass du denkst, dass wir denken. Ich habe mal von einem Missionar gehört, ich weiß nicht, wo es war. Er war irgendwo in Südamerika unterwegs, in einem Indianerstamm. Er hat die Menschen besucht und dann kam es zum Essen. Und es war Gewohnheit und die größte Ehre für diesen Gast, dass die Häuptlingsmutter das Essen vorkaut. Und dann erst bekommst du Gast. Also, besser wie jeder Thermomix, extrem praktisch, man muss nur noch schlucken. Vorgekaut. Ich wollte es nicht, aber es gibt immer wieder Wege, wie man da rauskommt und so. Aber als guter Missionar muss da durch. Aber vorgekaut, was wollen wir es denn vorgekaut? Glücklich ist der Mensch in unserem Text, der weise und urteilsfähig geworden ist, der sich damit auseinandersetzt, der selber kaut, der lernt von Lebenserfahrungen, von denen, die schon länger unterwegs sind, mit Gott, mit dem Leben, mit dieser Welt. Weisheit und Lernen ist ein Prozess. Wer alles vorgekaut will, so wie das Essen, sich keine Gedanken macht oder Menschen ausnützt, sagt die Bibel, Gedankenlosigkeit oder Torheit, sagen die Sprüche. Lebenskunst, Weisheit in der Bibel ist die Kunst das Leben, ihre Ganzheit positiv zu gestalten. Wenn es um die Ganzheit unseres Lebens geht, dann setzt sie grundsätzlich voraus, unsere Beziehung zu Gott, zu unserem Schöpfer, unsere Beziehung zu unserem Nächsten, zu unserem Mitmenschen, der um uns herum wohnt, lebt, mitarbeitet, Gemeinde, dem wir begegnen Tag für Tag und unsere Beziehung zu unserer Schöpfung. Auch da lässt uns die Bibel nicht raus. Man kann es eigentlich so sagen, und so sieht es auch die jüdische Auslegung, das Sprüchebuch ist die praktische Auslegung des Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn du dir die Frage stellst, weil es ja extrem kurz ist, was heißt denn Gott zu lieben? Dann lest die Sprüche. Und was heißt es denn, meine Nächsten zu lieben, ohne mich da rauszureden? Dann muss ich sagen, jetzt auch in der Vorbereitung, dann liest die Sprüche. Und ein paar davon haben wir schon gehört. Wer wissen will, was es heißt, seine Nächsten zu lieben, der muss einfach eine Sprüche lesen. Ja, die Weisheit gibt ein erfülltes Leben und wer an ihr festhält, kann sich glücklich schätzen. Weisheit im biblischen Sinne macht unser Leben wertvoll. Glücklich ist der Mensch, der weiß und urteilsfähig geworden ist. Und dann geht es weiter, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Oder anders ausgedrückt, übersetzt, alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor Gott hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also viele von diesen Sprüchen, die wir hier lesen, die kann jeder lesen, umsetzen in seinem Leben, ob er nun Christ ist oder nicht, und er wird einen Gewinn davon haben. Aber wir merken das in der Bibel, wir merken es bei Salomo, wir merken es hier in den Sprüchen, es gibt noch was Höheres. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Furcht des Herrn oder Ehrfurcht vor Gott. Und warum ist diese Ehrfurcht vor Gott, vor dem Herrn, so wichtig? Warum ist Erkenntnis des heiligen Gottes so wichtig für unser Leben? Die Lebenskunst oder die Kunst des Lebens ist es, sich an dem auszurichten, der unser Leben geschaffen hat. Der, der zuständig ist, der uns kennt, das ist der Bezugspunkt. So wie Kinder, wir haben es in der Vorbereitung auch gemerkt, so wie Kinder von den Eltern lernen, vor allem wenn sie klein sind, so lernen wir von dem, der uns geschaffen hat. Zitat von Karl Valentin, es hat keinen Sinn, Kinder zu erziehen, sie machen sowieso alles nach. Und es ist gut für uns, wenn wir Gott alles nachmachen als unserem Vorbild, den heiligen Gott kennenlernen und ihn nachmachen und uns von ihm prägen lassen. Das ist der Bezugspunkt für diesen Salomon. Er sagt, wir brauchen andere Vorbilder, aber unser erstes Vorbild ist unser Gott selber. Warum ist es so wichtig? Warum? Weil unser Lebenskonzept, das, was uns wichtig ist, das, was uns geprägt hat, das prägt unsere Einstellung und den Umgang miteinander und unsere Werte. Ich sage es mal so, was unsere Grundformatierung ist, jetzt im Computerbereich Mac oder Windows, das prägt mich. Meine Grundformatierung, die ich bekommen habe als Kind vielleicht, du bist nichts, du taugst nichts, aus dir wird nichts aus diesem Leben, kann mich ein ganzes Leben prägen. Und deshalb sagt Salomo, Erkenntnis Gottes, den Heiligen kennenlernen, das soll uns prägen immer mehr. Mein Lebenskonzept, das prägt mich nämlich. Und ich möchte uns mal so ein paar Lebenskonzepte ganz kurz zeigen. Und vielleicht finden wir uns auch als Christen in manchem sogar mit drin. Da gibt es das Lebenskonzept oder der Glaube oder die Religion, ich nenne es mal ganz unterschiedlich, der Reinkarnation. Dein Leben hier ist Lohn oder Strafe. Du hast es, dir geht so, wie es dir geht. Hättest dich in deinem vorigen Leben mehr angestrengt, würdest du jetzt nicht so gehen, wie es dir geht. Und das, was du jetzt hier lebst und so, wie du dich anstellst, wirst du hinterher leben? Lohn oder Strafe? Da braucht man vielleicht nicht mal Buddhist sein oder Hinduist. Und wir merken es auch in unserem Denken manchmal. Oder das Lebenskonzept, und dafür gibt es auch Religion, Schicksal. Ich kann nichts ändern, Schicksal. Ein einziges Schicksal. Ich kann nichts machen, ich kann nichts ändern. Oder das Lebenskonzept, Evolution. Heißt, der Stärkere setzt sich durch. Und was es in allen Schattierungen für Auswirkungen hat, das haben wir auch in unserem Land schon erlebt. Oder das Lebenskonzept, mit dem Tod ist alles aus, alles vorbei. Das heißt, ich muss das Maximale hier rausholen, was immer das Maximale ist. Und wenn ich es nicht mehr kann, was dann? Was macht mein Leben dann noch aus? Oder das Lebenskonzept, was wir in vielen Religionen auf der südlichen Welt finden, des Animismus. Ständig die Angst vor Geistern und Dämonen. Die Angst prägt ein Leben. Und das kennen wir bei uns auch, da brauchst du gar nicht an Geister und Dämonen glauben. Lebenskonzept prägt uns. Und Salomo sagt, nein, lass dich prägen von die Furcht des Herrn, den Heiligen erkennen, Gott immer mehr erkennen, soll unser Leben prägen. Und ich nenne es mal Lebenskonzept oder Glaube in unserem Fall, Ehrfurcht vor Gott. Und ich will uns das nochmal in den Sinn rufen, was wir glauben. Wenn ihr beobachtet, auch diese Welt, diese Völker, ganz unterschiedlich, Lebenskonzepte, ob Glaube oder Religion, wie immer wir sie nennen, die machen was mit unserem Leben, auch mit dem ganz praktischen Leben. Wenn Salomo davon spricht und auch darauf Bezug nimmt, auf diesen Gott, den Schöpfer, dann glauben wir und wollen ihn mehr kennenlernen, dass unser Gott der Bibel ein persönlicher Schöpfergott ist, der die Welt, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen persönlich geschaffen hat, mit aller Kreativität und Vielfalt, die da drin steckt. Und wenn Gott sagt, der Mensch, oder ich habe den Menschen nach Gottes Ebenbild geschaffen, dann heißt es auch, unser Leben auszurichten und zu beobachten und diese gleiche Kreativität, die Gott hat, umzusetzen. Zu sehen, was Gott getan hat und zu überlegen, wie es weitergeht. Er sagt hier, mit Hilfe der Weisheit wurden Himmel und Erde erschaffen. Der Herr erfand alles mit seinem Verstand, entwarf alles mit seinem Verstand. Seine Klugheit ließ die Quellen aus der Tiefe hervorsprudeln und Regen aus den Wolken fallen. Unser Gott, der Schöpfer, der diesen Schöpfungsgedanken mit in unser Leben hineingegeben hat, kreativ zu sein, mitzugestalten, Weisheit umzusetzen, zu beobachten und mit dieser Beobachtung unser Leben zu gestalten. Und wir profitieren von dem, dass Menschen das tun. Salomon sagt auch, beobachte deinen Schöpfer. Gott hat Menschen, Tiere und Pflanzen seine Schöpfungskraft gegeben. Da steckt was drin. Die Fruchtbarkeit bei Mensch und Tier, die Samen bei den Pflanzen. Gott hat was Wertvolles hineingelegt, was Neues zu schaffen, was nie vorher da war. Kinder, Nachkommen, aber auch in der Pflanzenwelt. Kreativ zu sein, setz dich ein mit dem, was Gott in die Welt, auch in die Natur hineingelegt hat. Ich muss daran denken, ich weiß nicht, ob Sie heute da sind, die Familie Brunner, die hatten gestern Hochzeit, Elina und Joas Volz, von den Eltern von der Elina, die in Sambia God's Farming auf den Weg bringen. Da wächst so wenig in dieser Gegend. Sie helfen Menschen mit, dass man besser anbauen kann, mit ganz natürlichen Mitteln. Das Gute, was Gott hineingelegt hat in die Schöpfung, der Boden ist, da hat es keinen Humus mehr. Erosion hat sich breit gemacht durch falsche Behandlung von diesem Boden. Sie helfen Menschen mit, dass es anders wird, dass Frucht entsteht, 5, 7, 10 Mal mehr. Und Menschen lassen sich darauf ein, wo sie sich darauf einlassen. Und gleichzeitig merken wir dann auch wieder von diesem Lebenskonzept, dann lässt sich jemand darauf ein und es wird Humus auf der Erde gebildet und er hat einen größeren Ertrag. Und was kommt rein? Das Menschliche. Der Neid von den anderen, der sagt, warum geht es dir jetzt besser? Und die Religion, die sagt, Zauberei. Und das meine ich damit hier, auszurichten auf unseren Schöpfer. Auch wie die Lebenskonzepte da uns durcheinander bringen können. Wo die Bibel sagt, schau auf Gott, den Schöpfer. Lerne von ihm. Der Mensch, der geschaffen ist in Beziehung zu seinem Schöpfer. Der Mensch, der Verantwortung hat für seine Schöpfung, den Garten zu bebauen und bewahren. Der Mensch, der die Aufgabe hat, zu gestalten. Das meint Salomo, wenn er sagt, lernt den heiligen Gott besser kennen. Macht ihm nach. Schaut ihn an und setzt es um in euer Leben. Das Leben, das Gott mir geschenkt hat, ist ein wertvolles Geschenk und ich darf es entfalten und entwickeln. Es drückt sich aus in der Beziehung zu meinem Schöpfer, in der Verantwortung für meine Umwelt, für mich und in der Kreativität. Die Furcht oder die Ehrfurcht ist der Weisheit Anfang. Lebenskunst oder Gedankenlosigkeit, Weisheit oder Torheit, was unser Leben wertvoll macht, Heimut Egelkraut drückt Furcht oder Ehrfurcht so aus, Gottesfurcht und Gotteserkenntnis, in beiden Begriffen geht es darum, aus der Liebe zu Gott das Leben zu gestalten. Das bedeutet, dass ich mich in jeder Lebenssituation von Gott hineingestellt weiß und tun möchte, was Gott wohlgefällt. Wenn wir unser Leben prägen lassen von dieser Gottesfurcht, von diesem Heiligen, von diesem Schöpfer, dann tue ich, was ich tue, aus Liebe zu Gott. Nicht aus Angst vor Geistern oder Dämonen, oder ich tue es aus Angst, im nächsten Leben als Frosch wiederzukommen. Liebe zu Gott heißt auch, mein Leben ist kein Schicksal, sondern ich darf mein Leben gestalten und darf es mit Gottes Hilfe positiv entwickeln, vorankommen, Leben lernen zu lernen. Liebe zu Gott heißt auch, so wie Gott den Armen sieht und sich für Gerechtigkeit einsetzt, den Armen zu sehen und sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Nicht der Stärkere setzt sich durch, sondern der Stärkere, in Anführungsstrich, hat Verantwortung für den Schwächeren. Das macht Liebe zu Gott aus. Gott zu lieben, Gutes tun und das Böse zu hassen. So sagt Salomo. Ich mag dieses Wort gar nicht in den Mund nehmen. Und trotzdem, wenn die Bibel die Gedankenlosigkeit oder die Torheit beschreibt, dann sagt Gott von sich selber in Sprüche 6, ab Vers 16, 6 Dinge sind dem Herrn verhasst. Und ich mag das gar nicht so lesen von Gott, aber er schreibt so. Und auch das 7. verabscheut er. Augen, die überheblich blicken. Eine Zunge, die Lügen redet. Hände, die unschuldige Menschen töten. Ein Herz, das finstere Pläne schmiedet. Füße, die schnell laufen, um Böses zu tun. Ein Zeuge, der falsche Aussagen macht. Und er verabscheut das 7. Ein Mensch, der Freunde gegeneinander aufhetzt. Was wir in den Sprüchen, und da kommen wir nächsten Sonntag noch drauf, sehen, ist immer diese Entscheidung. Die Weisheit, die Lebenskunst. Wir sehen sie oft abstrakt, so als Wort, so wie Wahrheit. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Es passt nun zum griechischen Denken, von dem wir herkommen, nicht zusammen, dass die Wahrheit eine Person ist oder die Weisheit eine Person sein kann, die sich hier darstellt, als auf dem Marktplatz schreiend zu uns Menschen, schaut euch an, beobachtet. Ich möchte ein gutes Leben für euch. Und Gott hilft euch dabei, beobachtet, zieht eure Entschlüsse. Und wir sind immer wieder bei diesem Punkt, ich muss es umsetzen. So wie dieser gute Vorsatz im 1. Januar, dieses Jahr esse ich weniger. Und wir merken, genauso sind die vielen Sprüche für unser Leben. Und es miteinander umzusetzen, miteinander Mut zu machen, voranzugehen, dass das Leben gelingen kann. Und ich kann mir es nicht verkneifen, zum Abschluss unseren Trauspruch noch zu lesen, ist Sprüche 3, Vers 5. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Ich bete, lieber Herr, und das wünschen wir uns. Und wenn wir dieses Buch der Sprüche jetzt auch in den nächsten Wochen nochmal genau unter die Lupe nehmen und so viel da drin steckt, dann bitte ich dich, dass du uns dabei hilfst, dass du uns zu weisen Menschen machst, die die Lebenskunst immer mehr lernen, die bereit sind zu lernen von anderen, die mehr Erfahrung haben, von dir, uns nach dir auszurichten, dich besser kennenzulernen und unseren Wert in dir zu sehen. Nicht ein Titel vor oder nach unserem Namen. Was auch gut ist, dieses Wissen, aber unseren Wert ganz tief in dir verankert zu entdecken. Und du willst es. Und du ermahnst uns. Und in diesen Sprüchen, da rufst du uns zu. Du stehst auf dem Marktplatz und wirbst um uns. Wir wollen von dir umworben sein und Lernende bleiben. Ein Leben lang. Amen. Danke, dass ihr uns jetzt